Eine ganze Reihe von Punkten sind da angesprochen. Einer der schwerwiegendsten ist sicher die Ausweitung der Gründe für die Verhängung von Einreise- und Aufenthaltsverboten in § 11. Danach sollen Personen mit einer Einreisesperre belegt werden können, wenn sie etwa ohne Genehmigung einer Ausreiseverpflichtung nicht nachgekommen sind. Auch Dublin-Fälle sollen erfasst werden, sollen Flüchtlinge inhaftiert werden, einfach weil sie schon in einem anderen europäischen Land ein Asylverfahren angestrengt haben und dann weitergeflohen sind nach Deutschland. Das würde im Ergebnis sehr viele Flüchtlinge treffen, die etwa in Italien, Ungarn oder Bulgarien keine Existenzmöglichkeiten für sich sehen oder einem kruden Gewalt und Rassismus dort begegnet sind und deshalb ihr Heil in der Flucht gesucht haben. Wir werden es nicht hinnehmen und nicht akzeptieren, dass man Flüchtlinge wie Kriminelle behandelt und als erstes einsperrt, wenn sie nach Deutschland kommen.
Das heißt, in solchen Fällen würden die Asylsuchenden auch erst einmal in, wie es heißt, Aufnahmehaft genommen werden.
Genau. Die Regelung sieht vor, dass man hier so eine Art Dublin-Haft schafft, in die alle Flüchtlinge eingesperrt werden, die nach Auffassung der deutschen Behörden in einem anderen europäischen Land eigentlich das Asylverfahren durchlaufen sollten. Und zuständig sollen sie geworden sein durch eine Zuständigkeitsregelung, die mit diesem Dublin-Verordnung geregelt ist, wonach eben ein europäisches Land nur das Asylverfahren gestalten soll und die Flüchtlinge sollen gezwungen werden, in diesem Land auch ihr Asylverfahren zu bestreiten. Ein Flüchtling also, der etwa über Malta nach Deutschland kommt oder über Bulgarien nach Deutschland flieht, der soll in diese Länder zurückgeschickt werden und damit das gewährleistet ist, soll er eben auch inhaftiert werden können.
Das bedeutet ja nicht nur eine Verschärfung der Bedingungen für die Flüchtlinge, die hier in Deutschland irgendwie ankommen, sondern auch eine zunehmende Schwierigkeit und Verschärfung der Bedingungen für die Aufnahme oder für die Ersteinreiseländer, wie eben zum Beispiel Malta, was ja ziemlich klein ist und doch von relativ vielen Flüchtlingen aufgesucht wird, oder auch Griechenland, die ja ohnehin mit vielen Flüchtlingen zu tun haben. Ist das nicht auch etwas, jetzt mal von den Flüchtlingen abgesehen, antieuropäisches?
Wird da ja, nicht natürlich. Diese Dublin-Regelung ist eine Form organisierter Abschiebung von Verantwortung an die Peripherien Europas. Man versucht in Zentraleuropa, und da sind nun mal die mächtigsten Staaten, die Verantwortung an die Randstaaten abzuschieben. Die Toten im Mittelmeer und die kruden Grenzregime, die wir dort an den Ostgrenzen erleben, sind insofern auch ein indirekter Effekt dieser Versuche der Staaten in Zentraleuropa, die Verantwortung abzuschieben und die Randstaaten zuständig zu machen. Wenn wir hier eine gerechtere und systematischere Verteilung von Asylsuchenden hätten, wenn wir ihnen die Gelegenheit geben, dort Asyl zu beantragen, wo sie auch Freunde und Verwandte haben, dann sähe das sicher noch anders aus.
Nun gibt es zunächst einmal Kritik, nicht unbedingt von der Europäischen Union und den Ländern, die dann eine größere Zahl an Flüchtlingen zu bewältigen hätten, sondern zunächst einmal natürlich von den Flüchtlingsverbänden. Der Innenminister Thomas de Maizière hat den Gesetzesentwurf nun verteidigt und gemeint, dass die Haftbestimmungen bei Flüchtlingen durch den Gesetzesentwurf nicht verschärft werden würden. Den Zuständen würde vielmehr eine Rechtsgrundlage gegeben. Inwiefern wird sich denn durch den Gesetzesentwurf überhaupt etwas ändern?
Wir haben jetzt schon die Situation, dass rund jeder zweite Inhaftierte in deutschen Abschiebungshäftlingen ein Dublin-Flüchtling ist, der nie eine Chance hatte, überhaupt ein Asylverfahren in Deutschland zu gestalten und allein aufgrund der formalen Zuständigkeitsregelungen in ein anderes europäisches Land abgeschoben würde. Das haben wir scharf kritisiert und in einer Fülle von Verfahren versucht anzugreifen. Diese Gesetzesänderung versucht, das in Gesetzestexte zu fassen und zu legalisieren. Wir hätten damit eine systematischere Erfassung aller Dublin-Flüchtlinge, die regelmäßig inhaftiert werden könnten. Insofern ist das natürlich eine Verschärfung der aktuellen Situation, wo wir in vielen Fällen eben doch noch um die Haft herumkommen.
Dann hatten Sie schon davon gesprochen, dass es eine automatische Wiedereinreisesperre für bereits einmal ausgewiesene Flüchtlinge geben soll. Was würde das bedeuten? Das Justizministerium hat ja nun nicht von einer automatischen Wiedereinreisesperre gesprochen, sondern für eine Kannregelung plädiert, die von Fall zu Fall entschieden werden solle.
Naja, eine Ermessensregelung ist das immer, ob ein Einreise- und Aufenthaltsverbot erteilt wird. Aber Sie können sich vorstellen, was in der Praxis passiert, wenn ein Flüchtling, der ausreisepflichtig ist, mit einem solchen Verbot belegt wird, weil er nicht ausgereist ist. Damit hebelt man letztlich alle Bleiberechtsregelungen aus. Man schafft sozusagen einen Tatbestand, der im Ergebnis dazu führen wird, dass auch langjährig Geduldete ausgeschlossen bleiben von einem Bleiberecht, weil man ihnen vorwirft, wir haben dich aufgefordert auszureisen und du hast das nicht getan und deshalb hast du das Bleiberecht nicht verdient. Das wäre der Effekt dieser grotesken Ausweitung von Wiedereinreisesperren und Aufenthaltsverboten. Wenn das so Schule macht, dann haben wir ein Programm zur organisierten Kriminalisierung auch von Flüchtlingen. Dann werden wir eine Fülle von neuen Strafverfahren erleben und eine Fülle von Ausschlusstatbeständen. Es liegt auf der Hand, dass viele Flüchtlinge, etwa aus Afghanistan, die hier seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten geduldet werden und die auch nicht abgeschoben werden, theoretisch ausreisen könnten, weil es Flugverbindungen nach Afghanistan gibt. Wenn solche Verbote dann erteilt werden und Menschen, die nicht freiwillig ausgereist sind, einer solchen Sperre unterliegen, dann haben wir eine kalte Aushebelung des Bleiberechts, das in dem Gesetzesentwurf ja auch geplant ist.
Was für Interessen stecken nun dahinter? Und kann man vielleicht noch, vielleicht als zweite Frage gleich, sagen, welche Flüchtlinge dann überhaupt noch Asyl bekommen können in der Bundesrepublik?
Naja, über das materielle Asylrecht ist ja noch kein Wort verloren worden. Hier geht es vor allem um Verfahrensregelungen, um Haftregelungen, um die Frage des administrativen Umgangs mit Asylsuchenden, die im Ergebnis dazu führen, dass wir aus formalen Gründen ein Aufenthaltsrecht nicht erteilen können. Das materielle Asylrecht wird geprüft durch das Bundesamt. Auch hier erleben wir ja aus formalen Gründen den Ausschluss, etwa durch die Dublin-Regelung. Inzwischen wird jeder dritte Flüchtling ausgeschlossen, weil man ihm sagt, du hättest in Ungarn oder einem anderen Staat schon einen Asylantrag stellen können. Deshalb wird das Verfahren verweigert. Solche Formen der organisierten systematischen Ausgliederungen von Flüchtlingen durch Verfahrenstricks führen im Ergebnis natürlich auch zu einer Absenkung der Anerkennungsquote. Aber wenn denn das Bundesamt inhaltlich entscheidet, dann haben wir hier durchaus eine großzügigere Praxis, als wir das in den vergangenen Jahrzehnten hatten. Wenn Sie sich vor Augen führen, dass die massenvergewaltigten Frauen aus dem Bürgerkrieg in Jugoslawien alle abgelehnt wurden mit der Begründung, Vergewaltigung sei ein typisches Kriegsnebenschicksal, das man eben hinnehmen müsse und mit dem Asylrecht nicht bearbeiten könnte, dann war das zum Haare raufen. Auch die Afghanen wurden in der Regel abgelehnt, weil man gesagt hat, Bürgerkriegsflüchtlinge werden nicht anerkannt und gemessen daran ist der Umgang heute mit den syrischen Flüchtlingen vergleichsweise human und liberaler als damals. Das Problem ist also nicht primär das materielle Asylrecht, sondern das Problem sind die Verfahrensvorgaben und Verfahrenstricks, mit denen Flüchtlinge, die gute Gründe haben, hier Asyl zu beantragen, aus dem Bereich des Asylrechts heraus definiert werden.
Das heißt, man beschäftigt sich nicht mehr mit den eigentlichen Gründen, warum Flüchtlinge hierher kommen, sondern einfach nur noch damit, ob sie auch ganz korrekt sozusagen angekommen sind.
Genau, man prüft, ob sie nicht in einem anderen Land hätten Asyl beantragen können. Und je strikter die Kontrollen sind, zu denen Deutschland, etwa Ungarn oder Bulgarien nötigt, je mehr Flüchtlinge erkennungsdienstlich behandelt werden und Fingerabdrücke abgenommen bekommen, desto größer ist natürlich die Trefferquote derjenigen Flüchtlinge, denen man nachweisen kann, über welches Land sie eingereist sind. Und dann ist die Konsequenz, dass man ihnen hier das Asylrecht verweigert und ihnen sagt, geht doch in ein anderes Land.
Nun sieht der Gesetzesentwurf ja auch vor, dass geduldete Flüchtlinge eine Aufenthaltserlaubnis erhalten sollen, was ja dann doch eine erfreuliche Sache wäre. Was steckt hinter dieser Regelung und wie viele Leute werden denn davon profitieren?
Ja, wir haben annähernd 100.000 Geduldete, von denen sind 30.000 bis 40.000 länger als 6 Jahre in Deutschland. Etliche, mehr als 10.000 sind auch länger als 10 Jahre schon in Deutschland. Das sind Menschen, die etwa aus Afghanistan geflohen sind, hier nie ein Asylrecht erhalten haben, aber auch nicht abgeschoben wurden. Auch Flüchtlinge etwa aus dem Irak hat man nicht abgeschoben. Diese Menschen führen ein absurdes Dasein, insofern als sie nicht genötigt werden, in ihr Herkunftsland zu gehen, aber hier auch kein Aufenthaltsrecht erhalten und insofern zwischen Baum und Borke kleben und nur mindere Rechte haben. Für einen Rechtsstaat wie Deutschland ist eine solche Situation eigentlich unerträglich. Was wir brauchen, ist eine möglichst frühzeitige Einbeziehung von Menschen, Vermittlung von Qualifikationen, Sprachkurse und Möglichkeiten der Teilhabe. Und Geduldeten wird diese Teilhabe eben systematisch verwehrt. Insofern ist diese Regelung überfällig, die Menschen, die hier in Deutschland ihren Lebensmittelpunkt haben, endlich auch eine aufenthaltsrechtliche Perspektive vermittelt.
Das heißt, alle Menschen mit Duldung werden dann demnächst eine Aufenthaltserlaubnis erhalten? Und das
Nein, leider nicht alle Menschen mit Duldung, sondern alle, die bestimmte Kriterien erfüllen. Hier wird eine Mindestaufenthaltsdauer von 6 Jahren festgeschrieben und es müssen bestimmte weitere Kriterien erfüllt sein, unter anderem ein überwiegender Nachweis der Lebensunterhaltssicherung durch eigene Arbeit und ähnliche Kriterien. Straftaten führen zum Ausschluss. Es gibt also eine Reihe von Kriterien, die eine weitere Einschränkung des Personenkreises bewirken. Am Ende profitieren diejenigen, die eine positive Prognose hier für Deutschland haben und jahrzehntelang schon hier leben.
Der Innenminister Thomas de Maizière hat nun in diesem Gesetzesentwurf zum Asylrecht auch, also hat diesen Entwurf auch damit begründet, dass das EU-Asylrecht ähnliche Regelungen vorsieht und dieser Gesetzesentwurf eine Angleichung an das EU-Asylrecht beinhaltet. Inwiefern ist denn nun dieser Gesetzesentwurf mit den EU-Richtlinien zur Asylpolitik vereinbar und geht er vielleicht darüber hinaus?
Nein, er geht wohl nicht darüber hinaus. Das, was hier an Haft festgeschrieben werden soll, ist tatsächlich in der Aufnahmerichtlinie auch so ermöglicht worden. Das haben wir damals scharf kritisiert. Geschaffen hat man das offenkundig, um zu verhindern, dass Flüchtlinge, die etwa über Osteuropa nach Europa fliehen, umstandslos weiterreisen in den Westen. Man hat insofern Mechanismen in anderen Ländern, wo Flüchtlinge schon lange inhaftiert wurden, übertragen und verallgemeinert. Darüber eben auch die Standards geändert. Was hier in Deutschland passiert, ist insofern eine nachholende Einbeziehung von Bestimmungen, die in der Aufnahmerichtlinie schon festgeschrieben sind, in das deutsche Rechtssystem. Das ist allerdings nicht verpflichtend. Deutschland kann, aber muss diese Regelung nicht implementieren. Man muss Flüchtlinge nicht einsperren, man kann es nur.
Bislang handelt es sich ja bei der geplanten Verschärfung des Asylrechts um einen Referentenentwurf aus dem Bundesinnenministerium. Was ist jetzt davon noch zu erwarten? Wird der Gesetzesentwurf, nachdem er jetzt auch kritisiert worden sein wird, hoffentlich etwas abgemildert werden? Und wann soll darüber im Bundestag verhandelt werden?
Na, das hoffen wir doch sehr. Wir haben mit Erleichterung vernommen, dass es hier etliche kritische Stimmen auch aus der Sozialdemokratie gegeben hat, die gesagt haben, wir machen das so nicht mit. Das Gesetzgebungsverfahren wird bundesratszustimmungspflichtig sein. Insofern werden auch die Länder ein Wörtchen mitzureden haben. Insofern stehen wir hier noch nicht am Ende, sondern erst am Anfang und sind guten Mutes, dass wir da noch maßgebliche Änderungen erreichen können.